betalt pluss 4 dollar. En breiakke til Fabia.
Servus, wir grüßen euch herzlich willkommen bei Dreierkette VBH. Heute in verkürzter Ausgabe, weil Hans und ich nur zu zweit sind. Brian fehlt, entschuldigt. Weil, wie die meisten schon mitbekommen haben, Brian verlässt uns für ein halbes Jahr. Ihn zieht es gen Italien nach Florenz. Ob Brian Robin Gosens hinterhergereist ist oder Robin Gosens Brian hinterherreist, darüber beraten die Gelehrten noch. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall sehe ich da eine enge Freundschaft kommen. Und ihr werdet es vielleicht hören, heute in bekannter akustischer Rahmenbedingungen. Hier haben wir unsere erste Podcast-Folge aufgenommen. Wir sitzen in meiner WG-Küche. Hannes sitzt mir hier gegenüber. Ich fühle mich wirklich wie Flashback vor 2,5 Jahren. Oliver Neville 2.0.
Ja, Valle, mich freut es. Eigentlich freut es mich, dass wir heute hier aufnehmen. Die Akustik ist echt jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Tut mir auch ein bisschen leid für unsere Hörerschaft. Aber es bringt schon coole Gedanken wieder hoch, wie wir damals, ich weiß noch, das war ein wirklich kalter Oktoberabend. Wir waren im Gym davor. Ja. Sind dann hergekommen, haben hier Nudeln gegessen und dann gab es die erste Podcast-Aufnahme. Ich glaube, mittlerweile haben wir die 74. Folge erreicht. Das ist echt ein Meilenstein.
Ja, auf jeden Fall irgendwie sowas. Also ja. über 70 auf jeden Fall.
Ich glaube, letztes Mal
offiziell gerechnet.
Genau, ich glaub, genau, offiziell gerechnet. Mittlerweile haben wir auch die 100.
Nee, 100, nee. 100 sind es nicht, aber ich glaube, es sind über 80, wenn man die EM-Spezialfolgen und die Spezialfolgen, die wir zu zweit gemacht haben, zusammennimmt auch.
Okay, ich überlege mir noch, lass uns was Geiles machen für die Hunderte. Aber jetzt bei der 74. freut es mich sehr, dass wir hier sind und wie du gesagt hast, verkürzte Form. Es gibt schon einiges, worüber wir reden wollen und können, aber natürlich fehlt unser wandelndes Fußballlexikon, der Herr Noah Brien, dem wir natürlich extrem viel Spaß morgen beim Umzug nach Florenz wünschen.
Da muss man natürlich sagen, also ohne Hannes säßen wir heute eigentlich gar nicht hier, weil wenn es nach mir ginge, hätten wir gar keine Folge gemacht. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das Spiel auch gar nicht angeschaut. Ich muss ja sagen, Hannes hat mich unter physischer Gewalt gezwungen, dieses Spiel anzuschauen. Dann hat er mich noch dazu gezwungen, Alkohol zu konsumieren. Das war unmöglich. Ich wollte eigentlich gestern gar nichts trinken, aber nüchtern konnte man sich das ja auch nicht geben. Erste Frage, Hannes, wir haben 800 Milliarden 30 Grad draußen. Wie geht es dir?
Gut, mir geht's gut. Ich war die Woche von Montag bis Freitag das erste Mal in meinem Leben in Kroatien. Ich war in Split. Richtig geil, also falls jemand dort war, wisst ihr es, aber an die noch nicht da waren, Kroatien extrem schön, blaues Meer, extrem nette Leute, also Gastfreundschaft von den Kroaten und Kroatinnen, ganz top, leckeres Essen. Dann hier in Berlin ist es fast genauso oder noch wärmer als in Kroatien, das geht mir gerade ein bisschen auf die Eier, muss ich sagen.
Wie kannst du mit Hitze? Ich kann nicht gut mit Hitze.
Ich muss sagen, ich hab noch kein Rezept dagegen. Ich trinke heute extrem viel, bin deswegen extrem viel am Pinkeln auch. Ich muss wahrscheinlich in 10 Minuten aufstehen zum Pinkeln.
Das ist aber heute schlecht. Also normalerweise machen wir das ja immer wieder gut und gern, dass wir, auch wenn wir zu dritt aufnehmen, dass einer mal kurz das Klo verschwindet. Meistens kriegt das auch keiner von euch da draußen mit. Das Problem ist jetzt nur, wir sind heute nur zu zweit.
Ja.
Also wenn du jetzt aufstehst, dann muss ich hier einen Monolog führen.
Was ich aber rausgefunden habe gegen Hitze, was wirklich stimmt, ich dachte immer, das wäre so ein TikTok-Mythos oder so ein Mythos, was deine Großmutter erzählt. Tee trinken.
Ja, nee,
stimmt ja, schon. Hat wirklich was gebracht. Ich weiß noch, in Kroatien hatten wir einen super, super heißen Tag. Meine Freundin hat einen Kaffee getrunken, ich habe mir einen Tee dazu bestellt und eine halbe Stunde später ging es mir gut. Also wie gesagt, ich habe einen Tee und es war.
Man sagt ja auch mal gerade in diesen ganzen Wüstenstaaten, wo es ja wirklich, wirklich orientalisch heiß ist, so, da trinken die Leute ja auch immer Tee. Wenn man ja sagt, irgendwie, es strengt den Körper mehr an. Wenn du jetzt was trinkst und den Körper runterkühlst, dann strengst du den Körper mehr an, den wieder auf 38 Grad auf Betriebstemperatur hochzubringen und dann kühlst du eigentlich gar nicht ab. Gehe ich nicht mit. Fühle ich nicht. Nee, ich fühle das nicht als Erfrischung. Also wenn es jetzt draußen 33 Grad hat wie heute und ich komme rein und ich brauche was zu trinken, dann sehne ich mich nicht, oh, jetzt so einen 100 Grad heißen Schwarztee. Nee, dann brauche ich das Eiskaltes. Das ist, nee, ich gehe da nicht mit. Das ist ein Mythos. Genauso gehe ich auch nicht mit langen Klamotten. Da gehe ich auch nicht mit.
Wie meinst du?
Ja, so lange, dünne Leinenklamotten, sagt man. Dass man das anzieht, weil du dann ja nicht direkt der Sonnenausstrahlung ausgesetzt bist und so. Und dann gehe ich auch nicht mit.
Ich muss sagen, das Einzige, was klamottentechnisch bei mir hilft gegen Hitze, ist, ich laufe jetzt aktuell nur noch in Badehose rum. Ich habe selber Badehose wie gestern an. Und oberkörperfrei. Kann man damit der U-Bahn in Berlin schlecht machen, weil man sich da alles einfängt, was es auf dieser Welt gibt, um sich einzufangen. Das mit der langen Klamotten, das mache ich immer, wenn ich im Dschungel bin in Ecuador. Da hilft es schon ein bisschen was. Aber hier in der Stadt?
Im Großstadtdschungel.
Ist einfach ein bisschen gearscht. Punkt. Ist einfach heiß as fuck.
Deshalb, ich bin auch kein Fan von Hochsommer. Ich bin großer Winter, Herbst, Frühling-Fan, weil gegen Kälte kann man immer was machen. Ich kann immer noch mal was anziehen. Und gerade wenn ich im Bett liege abends oder nachts und es ist einfach sau heiß, dann denke ich mir, was mache ich denn jetzt? Wenn es arschkalt ist, denke ich mich zu.
Ja.
Und es macht die Heizung an und dann ist warm. Ja, dann hol ich mir vielleicht noch einen Tee. Hol mir noch einen Tee und dann ist gut. Aber nee, Hitze, ich gehe nicht mit. Man kann nichts dagegen unternehmen. Und ich merke auch richtig, das schlägt immer krank auf mein Gemüt. Ich werde immer so krantig und irgendwie habe ich morgens schon keinen Bock und dann schwitzt man permanent und dann gehst du, wir haben es gerade gesagt, du gehst duschen, kommst aus der Dusche raus, 10 Minuten später tropft dir der Schweiß während dem Essen ins Essen rein. Ja, ist doch widerlich.
Eine der großen Theorien, die besagen, warum einige Stellen auf dieser Welt mehr entwickelt sind als andere oder die Infrastruktur besser ist, ist ja auch Wärme. Also viele Leute sagen, dass die Infrastruktur in heißeren Ländern oder Ländern, wo es kontinuierlich so heiß ist wie jetzt, nicht so fortgeschritten ist. Und ich glaube, man merkt es, weißt, wenn du in der Hitze 3 Stunden arbeitest, hast du keinen Bock mehr.
Frag mal die Arbeiter auf den Lernbaustellen in Katar.
Kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Oh, böser Witz.
Nee, ist okay, darf man machen. Wir sind ja nicht schuld.
Ja.
So, wir haben nicht geschaut, gell?
Nee. So.
Ach ja, herrlich. Ja, wir haben uns jetzt hier versammelt, um heute ein bisschen über den DFB zu reden. Aber ich sag irgendwie, ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, warum es dumm ist, eigentlich heute zu reden. A, es kommt ja noch ein Spiel. Mhm. So. B, wir haben uns ja gestern auch schon gesehen.
Ja.
Also wir haben ja eigentlich auch gestern schon alles besprochen. Das heißt, wir müssen eigentlich alles, was wir gestern besprochen haben, ich habe mich gerade eben so hingesetzt, wollte mir Notizen machen, alles, was wir gestern besprochen haben, besprechen wir heute eigentlich nochmal.
Mhm.
Das heißt, also es könnte ein bisschen langweilig werden, es könnte ein bisschen zäh werden, aber eigentlich wird es stark wie immer.
Okay, dann sorge ich mit meinen Takes dafür, dass es nicht langweilig wird.
Oh.
Und ich finde es wichtig, dass wir diese Aufnahme machen, weil es die erste, es war das erste Spiel des DFB, Post Neuer, Post Müller, Post Kroos, Post Gündogan. Und wo ich schon finde, dass diese Spieler, jetzt vielleicht Gündogan nicht so sehr, aber diese 3 Spieler haben den DFB schon sehr stark geprägt. In den letzten Jahren ein bisschen unerfolgreicher, also in den ersten Jahren ihrer Karriere. Aber deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir jetzt sprechen. Natürlich kommen mit den Niederlanden ein viel interessanteres Spiel auf uns zu als gegen Ungarn, die jetzt echt nicht brilliert haben und wo es schon ein sehr gemütliches 5-0 war. Aber ich finde es einfach wichtig und ich denke, unsere Hörerschaft verdient es auch. Unsere hochklassigen Analysen und das braucht man.
Also auch wenn es arschheiß ist, wir schwitzen jetzt gerade schon wieder einen ab und eigentlich das interessante Spiel noch kommt. Hannes und ich eigentlich schon alles besprochen haben, wir machen es trotzdem und zwar machen wir das genau jetzt im Fußballteil. Jetzt sind wir so ein Guess, wie lang das Intro geht.
Ich weiß es nicht.
Ich hab mir einmal vorgenommen, so guck doch einfach mal nach, wie viele Sekunden wir Pause machen müssen, damit man das schön reinschneiden kann. So, ich merke es mir nie.
Ich warte immer darauf, dass du irgendwas sagst.
Ja, ich mache das immer voll nach Bauchgefühl. Und dann sitzt beim Schneiden und dann merkst du, fuck, wir haben viel zu kurz Pause gemacht. Und dann ist es kacke, weil dann überlappt es. Ah, das wird schon gepasst haben. Ja, das ist ja auch das Nächste dadurch, dass Brian eigentlich jetzt hier nicht, wie sagt man denn?
Was meinst
nicht
du?
Am Start ist, dadurch, ja, dass Brian hier jetzt keine Zeit hat, den muss ich jetzt auch noch schneiden. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Das macht eigentlich
nur Brian. Kannst du auch morgen machen, es hat keine Eile.
Ja, aber morgen habe ich auch keinen Bock drauf. Also ist doch scheißegal, wie ich das mache.
Weil, ganz kurz, was wir heute sagen, hat jede Fußballzeitschrift schon mal gesagt. Unsere Takes sind jetzt nicht die extremst aktuellsten.
Ja, aber wir machen uns schon einzigartig dadurch, dass wir jetzt auch schon aufnehmen, weil alle anderen Fußball-Podcasts, werde ich dir sagen, werden erst nach dem Holland-Spiel aufnehmen.
Ja,
wir können jetzt das Ungarn-Spiel analysieren und dann wilde Guesses für das Holland-Spiel rausnehmen.
Das stimmt.
Das wäre stark.
Sind wir uns auch sicher, dass sie gegen Holland spielen?
Ja, Niederlande.
Okay. Achso, gegen die Niederlande.
Hannes, du bist ein Fußball-Podcast.
Ich weiß, dass
ich ein Fußball-Podcast bin. Du bist der Einzige von uns, den den DFB interessiert. Und Noah irgendwann. Aber Noah, bei Noah.
Aber dich auch. Auch dich auch. Gestern warst du dabei. Gestern warst du am Feiern.
Gar nicht.
Junge, als Kai diese 2 Pfostenschüsse gemacht hat, habe ich eine Träne bei dir in den Augen gesehen. Ich habe es gemerkt.
Ja, ich war gar nicht dabei. Ich hätte es nur Kai Havertz
gewonnen. Wie krass war das? Wir saßen in der Tante Käthe. An alle, die Tante Käthe hier in Berlin kennen, Gruß geht raus. Falle ist einfach aufgestanden bei der Nationalhymne und hat lauthals mitgesungen. War ein bisschen Panne.
Also muss man sagen, Hannes wollte tatsächlich aufstehen und hat tatsächlich anfangs mitgesungen, da habe ich gesagt, reiß dich zusammen, das ist einfach nur peinlich, das machen wir nicht. Zu dieser Nationalhymne, da singen wir nicht mit, das ist ein bisschen cringe. Also wenn, dann nur bei großen Tönen.
Ganz kurz, Frage
mal, Public Viewing.
Wie oft habt ihr in der Schule, also in deiner Schulzeit, die Nationalhymne gesungen?
Nee.
Ich habe mal mit einem Kumpel drüber gesprochen.
Ich bin nicht 1933
zur Schule. Wir haben bei uns in Ecuador mindestens 5-mal im Jahr die Hymne gesungen.
Wir müssen ja jetzt nicht hier schon wieder die Nationalstolzdebatte aufmachen, aber das ist jetzt auch nichts Neues, dass die Deutschen ein schwieriges Verhältnis zum Patriotismus haben. Ist jetzt auch nichts Neues. Etwas Neues ist allerdings unsere defensive Mittelfeldreihe. Wow, was ein Übergang.
Uisch.
Günni, Müller und Kroos, habe ich mir aufgeschrieben, sind weg und werden ersetzt durch Andrich, Füllgut und Pascal Kroos. Jetzt muss man sagen, mal rein namentlich, Gündogan, Groß, Müller, also rein namentlich und rein von der Vita und auch von der Vitrinenschrank, vom Vitrinenschrank ist es jetzt nicht so ein ganz geiler Ersatz mit Pascal Groß, Fülle und Andrich. Das ist so, ja, also wir haben uns nicht gerade ein Upgrade gegönnt.
Genau, auf dem Papier. Also wenn, wie du gerade sagst, von der Historie dieser Spieler jetzt her nicht so brutal.
Ja, auch von der Veranlagung.
Genau, ich würde aber sagen, von dem Gefüge, so wie die in die Mannschaft passen, eigentlich ein ganz guter Ersatz. Also es ist unfassbar schwer, in die Fußstapfen von einem Toni Kroos oder von einem Thomas Müller zu treten. Aber ich denke, dass in dem System, was Nagelsmann jetzt ein bisschen aufgebaut hat, die Spieler das Beste draus machen können.
Ja, ich glaube auch, dass man da, ich glaube, es ist eine relativ zuverlässige Lösung, die man da jetzt gefunden hat. Aber also ich finde, die haben sich sehr gut angestellt gegen Ungarn. Ich bin auch großer Fan von Pascal Groß und von Andrich und von Fülle, eigentlich von allen drei Spielern als Individualspieler und in ihren Vereinen, finde ich, machen sie es schon echt gut. Aber wenn man halt jetzt den Vergleich sieht, dann denke ich mir schon, boah, das könnte schon, wenn da jetzt mal richtige Kracher kommen, gerade jetzt auch gegen Holland, das könnte schon schwieriger werden. So, weil das ist halt einfach, du hast nicht mehr die Präsenz von einem Toni Kroos, du hast nicht mehr die Erfahrung von einem Gündogan, der ja keine Ahnung, wie oft die Premier League gewonnen hat und keine Ahnung und seit Jahren unter Pep Guardiola spielt. Und du hast halt auch keinen Müller, der halt auch mal Müller-Dinge macht. Keine Ahnung, wie jetzt gerade im Spiel gegen Freiburg wieder gesehen. Das sind schon so Sachen, gerade auch die Situation in der ersten Halbzeit, wo Füllkrug eigentlich allein vor dem Tor steht, wo er den Ball von Musiala bekommt, so, ja, Müller hätte ihn vielleicht schon gemacht, so, ne? Auch ja, wenn man sich jetzt über die Torquote von Füllkrug nicht beschweren kann beim DFB. Aber das ist halt die Frage, ob sie die Rolle gegen große Gegner auch ausfüllen können.
Ich finde, du triffst einen ganz guten Punkt, aber wenn wir jetzt die Situation, die wir aktuell haben, mit vergangenen Situationen vergleichen, ist es, denke ich, immer, oder die Geschichte gibt uns recht oder gibt dem DFB recht, dass die Spieler dann ihre Rolle ganz gut ausfüllen. Also ich meine, es gab ja eine Zeit, wo das Mittelfeld extrem stark Schweinsteiger, Khedira war. Mhm. Weißt du, und als das aufgehört hat nach 2014, dachte man auch, boah, jetzt wird's schwer. Und es waren auch schwere Zeiten, aber ich denke, Gündogan und Groß haben die Rolle ganz gut eingenommen. Oder es gab eine Zeit, vor unserer Zeit ist noch ein bisschen länger her, aber Frings Ballack, was ein geiles Mittelfeld.
Aber wir wussten, ja, auch ersetzt. Zeit, wir wussten ja aber zu der Zeit schon, okay, da kommen krasse Spieler nach. So, mhm. Das waren jetzt, also ich würde mal sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ein Schweinsteiger nachkam, zu dem Zeitpunkt, wo ein Toni Kroos nachkam oder ein Gündogan, da war schon klar, dass die ein gewisses Spielniveau haben. Mhm. So, also das war, ich würde sagen, deren, als sie in die Nationalmannschaft gerückt sind und die Rollen übernommen haben, die sie übernehmen mussten, hatten sie schon ein höheres Niveau als jetzt Andrich, der bei Leverkusen nicht mal mehr in der Startelf steht. So, ich meine, deshalb, ich glaube schon ein Unterschied.
Ich weiß, wie du es meinst. Aber ich finde, wenn wir jetzt mal die Personalie Andrich ausklammern, wobei der echt eine krasse Karriere hingelegt hat und seine Entwicklung in der letzten Saison wirklich mit der Europameisterschaft gekrönt hat, finde ich, sind Pascal Groß, der sowohl in der Premier League als auch in der Bundesliga überzeugt, wie auch Füllkrug, der jetzt von einem, ich würde sagen, interessanten Kandidaten aus der Premier League geholt wurde, haben schon die Qualitäten dafür oder besitzen die Qualität, die Spieler, die jetzt gegangen sind, ehrenwürdig zu ersetzen.
Ja, ersetzen vielleicht nicht, aber ich glaube, sie können die Position einnehmen, die wir brauchen. Wir werden es auf jeden Fall gegen Holland sehen, ob es wie dieses Konstrukt da in der Mitte funktioniert gegen einen großen Gegner. Glaubst du, dass Nagelsmann nochmal umstellt?
Ja, ich könnte mir vorstellen, auch wenn er seine Rolle super solide gemacht hat, dass David Raum passiert und Maxi Mittelstädt anfängt, einfach nur um zu rotieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ja, vielleicht stellt er sogar die Position nochmal um, obwohl das wäre unlogisch, so mit Kai Havertz als falscher Neuner, weil ich denke, Füllkrug hat schon ganz gut funktioniert als Neun. Ansonsten denke ich, wird er die Position, über die wir jetzt gesprochen haben, so dieses zentrale Mittelfeld, das wird er so beibehalten. Also ich glaube, Groß und Andrich werden ihren Platz jetzt nicht für immer so behalten. Also ich glaube, vor der WM 2026 wird es dann nochmal andere Konstellationen geben. Aber ich denke, für das nächste Spiel sind die auf jeden Fall gesetzt.
Ich glaube nicht, dass Pavlovic oder Emre Can eventuell reinrotieren könnten. Emre Can wurde nicht mal eingewechselt gegen Ungarn.
Ich weiß, glaube ich nicht. Nein, ich finde, sowohl Andrich als auch Groß haben ihre Rolle sehr gut gemacht.
Und nee, es geht ja nicht darum, ob sie ihre Rolle gut gemacht haben. Es geht ja darum, ob er einem anderen Spieler auch mal eine Chance gibt in der Startelf. Also weißt du, was auszuprobieren?
Ja, jetzt ist ja die Zeit, was
auszuprobieren. Vor der EM hat er immer gesagt, jetzt ist keine Zeit mehr auszuprobieren, jetzt müssen wir eine Mannschaft finden. Ja. So, jetzt ist das nächste Turnier in 2 Jahren, jetzt hat er die Zeit auszuprobieren. Nations League sind Pflichtspiele offiziell, ja klar, aber ganz ehrlich, das sind Freundschaftsspiele. Das heißt, es ist jedem scheißegal, was da passiert. Dementsprechend könnte er ja jetzt ausprobieren.
Ja. Er ist zwar schon ein Pavlovic-Liebling, beziehungsweise Pavlovic ist einer von seinen Lieblings und er ist unter ihm damals bei Bayern groß geworden. Aber ich denke nicht. Ich denke, das bleibt so. Ich glaube, die beiden fasst er nicht an, einfach nur, damit die mehr Spielpraxis bekommen. Und dann rotiert er wieder während des Spiels. Aber ich glaube, von Spielanfang werden Groß und Andrich gesetzt sein.
Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde es aber sehr spannend, dass du David Raum ansprichst und sagst, dass der eventuell rausrotiert wird, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eben, wie du sagst, das zentrale Mittelfeld beibehält. Sag ich, behält er die Viererkette bei. So, weil ich glaube, das ist jetzt die Viererkettenkonstellation, in der wir in Zukunft spielen werden. Das hoffe ich mir natürlich auch, dass Kimmich rechts außen bleibt. Ich bin ja kein großer Kimmich-Fan, aber ich finde, wie er es macht, rechts außen ist schon stark und ich glaube, das war auch gar nicht schlecht, wenn Tau und Schlotterbeck mal ein bisschen mehr Zeit zusammen haben und wenn diese Linksverteidigerposition nicht ständig rotiert wird, die wurde ja auch während der EM rotiert,
ja.
Wo ich mir auch dachte, eine Viererkette zu rotieren ist immer eine schwierige Sache, deshalb würde ich mir eigentlich fast sogar wünschen, dass er die unberührt lässt.
Verstehe ich. Ich habe die Personalie auf der linken Kette, auf der linken Außenbahn nur angesprochen, eben weil er während der EM diesen Switch gemacht hat. Und jetzt, wie du gerade erwähnt hast, die Zeit ist, um auszuprobieren. Und Mittelstädt hat sich ja nach wie vor gut geschlagen. Also er hat ja keine gravierenden Fehler gemacht. Es war einfach so, dass Raum bisher alles ganz gut gemacht hat. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund könnte Maxi Mittelstädt, der letztes Mal gegen die Niederlande dieses krasse Tor geschossen hat, oder nicht, könnte er vielleicht nochmal reinkommen. Das wäre der Gedanke.
Aber es ist echt spannend, dass wir es jetzt gerade über Mittelstädt haben, weil wir haben es gestern auch schon gesagt. Es scheint so ein bisschen, als wäre diese VfB-DFB-Ära so ein bisschen ad acta gelegt, so ein bisschen beiseite gelegt. Oder zumindest also dieser DFB-Führig-Mittelstädt, Waldemar Anton, keine Ahnung,
wie Undaf.
Undaf, Stiller. Ja. Hype, der lässt so ein bisschen nach. Undaf nicht eingewechselt, Mittelstädten führe ich auch beide nicht. Nee,
nur Stiller ist noch reingekommen,
ja. Stiller ist noch reingekommen, ja genau. Das sind also, Waldemar Anton ist ja gar nicht mehr beim VfB. Das heißt, also passt es auch so ein bisschen sinnbildlich zum Saisonstart vom VfB, die ja wirklich nicht gut in die Saison reingekommen ist, dass die Spieler jetzt vielleicht auch nicht mehr so das Standing haben wie kurz vor und während der EM?
Ich glaube, es ist einfach logisch, weil es gab einen riesen Hype. Es ist vergleichbar, nochmal so ein Vergleich mit Leicester. Als Leicester 2016 Premier League-Sieger wurde, standen plötzlich Danny Drinkwater, Jamie Vardy in der Startelf. Und als Leicester dann so abgeflacht ist und dann wieder in ihre reguläre Spiel gekommen ist sozusagen, sind die auch von der Nationalmannschaft nicht verschwunden, aber haben dann nicht mehr die erste Rolle gespielt. Und ich denke, das wird ähnlich mit den Spielern sein. Der Einzige, der vielleicht sich durchsetzen könnte, ist Angelo Stiller, wo auch Kimmich gesagt hat, dass es ein richtig geiler Spieler ist, so ein Dreckiger, von dem man merkt, dass er den Ball haben will.
Aber wer soll dann rausrotieren?
Ich glaube nicht, dass er ein Stammspieler wird, sondern ich glaube, es wird jemand, der eher eingewechselt wird als ein Chris Führig oder ein Maxi Mittelstädt.
Und Personalie Undorf hat mir eh so ein bisschen irgendwie das. Man hat eh so ja während der EM schon das Gefühl gehabt, dass er jetzt nicht so die tragende Rolle bekommt und auch nicht so sportlich gesehen wichtig ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, er war eher so für die Stimmung.
Für den Gaudi,
ja. Ja, ja, und das kann ich schon gut vorstellen, dass es jetzt so ein. Dass es so seine Dauerrolle beim DFB werden könnte. Aber da muss er vielleicht auch für sich aufpassen, ob er das will auf Dauer. Weil es schon nicht geil.
Ich glaube, für einen Spieler, der jetzt 20 ist, das nicht geil wäre, aber wir müssen bedenken, Dennis Undorf ist 27, 28 Jahre alt. Mhm. Er hat ultra lang auf diesen Moment gewartet und ich denke, wenn er jetzt mitgenommen wird, nimmt er absolut alles mit, egal wie es ist. Und wir haben es ja während der EM gesehen. Er ist, ich glaube, nur ein Spiel eingewechselt worden gegen in Stuttgart vor dem heimischen Publikum.
Ja.
Und ansonsten war er in diesem Trainingscamp / Klassenausflug.
Ja, auf den Videos war der
war immer vorne Video. Dabei.
Ja, ja. Er war auf jedem Video, war der ja zu sehen. Ja. Irgendwie. Der hat ja auch selber mal die Kamera rumgeführt und so. Deshalb, ja, vielleicht hat er da eine eher nicht so ganz sportlich tragende Rolle, sondern eher vielleicht so ein bisschen. Maskottchen ist jetzt ein böses Wort.
Aber ich glaube, du kannst es vergleichen mit Gerald Asamoah 2006 oder Poldi 2014. So jemanden, den viele kennen, viele verstehen sich mit so ihm.
Viel gut gute
Wahl, viel gut, genau, ja.
Ja, ja. Ja. Aber vielleicht brauchst du die auch mal in so einem Gefüge. Und ich weiß ja nicht, du weißt ja nicht, wie nice man mit Undaf spricht und wie er ihm seine Rolle kommuniziert. Aber wenn er ihm das ja klar kommuniziert, vielleicht auch, vielleicht tut er das ja sogar. Dann kann es sogar sein, dass er so halt einfach auch fein ist mit der Rolle.
Ich glaube, ich denke, es ist absolut fein, vor dem Hintergrund, dass er halt nicht mehr der Jüngste ist und jetzt diese Möglichkeit bekommen hat. Und ganz ehrlich, er hat halt vor sich sehr starke Spieler, auch wenn ich nicht der größte Kai-Fan bin. Mhm. Kai Havertz schlägt sich die Saison nicht schlecht bei Arsenal.
Digga!
Und ich weiß, und Füllkrug macht beim DFB seine Rolle immer super gut.
Du kannst nicht sagen, Kai Havertz schlägt sich nicht schlecht.
Er schlägt sich halt nicht schlecht.
Der macht es einfach stark. Also er ist einfach gut. Ich fand ihn auch gestern wieder gut. Der hat einfach Pech im Abschluss. Du kannst zweimal gegen das Aluminium, das ist einfach unglücklich.
Ja, aber es gibt keine B-Note. Der muss halt, ganz kurz, als Offensivspieler, dessen Aufgabe ist, Tore zu schießen, muss er Tore schießen.
Aber das ist, die Diskussion hatten wir schon so oft im Rahmen vom
DFB.
Das ist eine sehr eindimensionale Sichtweise zu sagen, ein Offensivspieler hat nur die Aufgabe, Tore zu schießen.
Es stimmt auch natürlich nicht, und er macht auch die Räume sehr gut frei. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass es Underf schwer hat, weil er eben diese zwei sehr starke Akteure vor sich hat.
Mhm. Ja.
Ja. Und ganz kurz, ich glaube, vor Underf wird noch Maxi Bayer eine tragende Rolle beim DFB spielen.
Das hat, den Namen habe ich mir auch noch aufgeschrieben, Maxi Bayer, weil ich finde, immer wenn der reinkommt, der bringt so ein bisschen, der bringt so Wind rein.
Ja,
der bringt so richtig Dynamik rein und man sieht so richtig, der hat Bock zu zocken und der wirft sich auch in alles rein und das ist, man hat auch das Gefühl, der will sich ein bisschen präsentieren so. Und vielleicht jetzt mit Dortmund, ich weiß immer noch nicht, ob das von Maxi Bayer eine kluge Entscheidung, ich glaube, es war von Dortmund eine kluge Entscheidung, ihn zu holen. Aber ich weiß noch nicht, ob es von Maxi Bayer die schlauste Entscheidung war, zumal er halt, er kriegt halt kaum Spielpraxis. So. Ja. Und das ist dann schon echt schwierig. Deshalb, ja, aber es ist ein spannender Spieler, auf den man sich freuen kann. Wer sich auf jeden Fall wahrscheinlich auch gefreut hat, ist unser neuer Capitano, Josh. Ja, also... als es irgendwie verkündet wurde, dachte ich mir so, ja, war auch irgendwie obvious. Also geil finde ich es nicht. Ich finde, wenn du jetzt mal zurückblickst, was wir davor für Kapitäne hatten, wir hatten Neuer, wir hatten Lahm, wir hatten Ballack. Puh, ja, also ich weiß nicht, ob er die Fußstapfen ausfüllen kann.
Ich glaube, da spricht ein bisschen dein Kimmich, ich würde nicht sagen Hass, aber so ein bisschen deine Ablehnung gegenüber dem Spieler. Wenn wir bedenken, er ist Trippelsieger, er ist mehrfacher deutscher Meister. Er spielt beim größten deutschen Verein seit Jahren eine tragende Rolle.
Aber du kannst doch nicht Titel im Verein.
Ja, warte.
Du kannst doch nicht Titel, die er im Verein gesammelt hat, als Argument nehmen für eine Kapitänsrolle. Weil ein Kapitän muss ja nicht der beste Spieler sein.
Klar, nein.
Also wirklich. Also ich war in der A-Jugend auch Kapitän und bei weitem nicht der beste Spieler. Aber ich weiß nicht, ob er diese Rolle als Führungsspieler ausfüllen kann, weil ich hatte eben beim DFB, hatten wir ja jahrelang das Gefühl, dass er es nicht hinbekommt und es besser wurde, als dann eben ein Toni Kroos wieder da war, der die Rolle eher ausgefüllt hat.
Ich verstehe, wie gesagt, deine Meinung, aber ich denke, Kimmich hat erstens, ich wollte da ausholen, dass wir unterbrochen, durch die Erfolge in der Mannschaft und durch seine tragende Rolle beim FC Bayern, von dem halt extrem viele Spieler beim DFB wieder sind, und durch die Tatsache, dass er sich halt auf so einem Spielfeld und auch außerhalb des Spielfelds so klar durchsetzen kann mit seiner Meinung. Ich glaube, das ist etwas, was man braucht. Also die Kapitäne der deutschen Nationalmannschaft waren, ich würde sagen jetzt mit Ausnahme von Ballack, keine impulsiven Typen. Weißt du, und Philipp Lahm war ja extrem introvertiert und hat seine Rolle auf dem Platz gemacht, das war jetzt keiner, der rumgeschrien hat oder angepöbelt hat. Manuel Neuer erst recht nicht und Schweinsteiger bei der EM 2016 auch nicht. Das waren so eher ruhigere Spieltypen, die durch ihre Art und Weise Fußball zu spielen kommuniziert haben, dass sie die Leader sind. Und ich glaube, bei Joshua Kimmich...
Aber das ist doch genau der Punkt.
Ja, warte doch kurz, du Jack. Vielleicht denkt sich Nagelsmann, okay, wir haben diesen Spielertypus gehabt. Wie wäre es, wenn wir jetzt einen nehmen, der ein bisschen anders ist, einfach um nur diesen Stempel aufzusetzen, wir sind jetzt eine neue Nationalmannschaft.
Aber das ist ja genau der Punkt. Der ist ja, weißt du, er ist ja nicht mal lautstark. Er ist ja nicht authentisch lautstark.
Ach, Ballack.
Nee, Ich glaube, in der Süddeutschen hat es mal jemand geschrieben, ein Führungsspieler-Darsteller. Der tut so, als wäre er Führungsspieler, und der tut immer diese kindliche Art und dieses fast Bockige. Das sind doch keine Führungsqualitäten. Somit reißt du doch niemanden mit, indem ich einfach immer nur rumheule.
Okay, Frage, Gegenfrage. Wen hättest du genommen?
Das ist nämlich der einzige Punkt, den ich zulasse. Deshalb habe ich ja gesagt, wenig überraschend, wer sonst? Du kannst nicht Ter Stegen nehmen, der am zweitmeisten Länderspiele hat im aktuellen DFB-Kader, weil der ist halt bisher fast nur auf der Bank, der kommt Spielpraxis im DFB. Ja. Und der Spieler mit den drittmeisten Spielen ist Havertz, wo ich sage, erfüllt die Rolle auch nicht. Ich glaube, würde auch gar nicht wollen.
Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, ein Stürmer als Captain ist immer weird. Ich weiß nicht wieso, für mich sind Captains immer... immer defensivere Spieler. Habe ich irgendwie immer so, war bei uns immer so.
Irgendwas zwischen Torwart und Sechser.
Genau, so ein bisschen wie das Spiel dirigieren, auch von hinten alles gucken, und der Stürmer ist meistens so der Star, deswegen braucht das nicht. Nee, ich denke mir nur bei Kimmich, er ist jetzt in dieser jüngeren Mannschaft einer der Älteren, hat extrem viel Spielpraxis, auch im DFB, ist halt lautstark, ist kämpferisch und gibt einen Ton und die Richtung an. Ich glaube, deswegen hat er ihn genommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Beziehung von Nagelsmann und Kimmich sehr gut ist. Die kennt sich aus der Bayern-Zeit, die kennt sich schon länger. Kann halt sein, dass Nagelsmann will, dass Kimmich sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld ist. Und ich meine, Havertz ist ja jetzt dritter Captain.
Ich befürchte bei Kimmich halt einfach nur, dass diese Rolle ihn erdrücken könnte. Also ich befürchte, dass man hat ja schon gesehen, mit dem Reinrotieren von erfahrenen Spielern in den DFB wurde Kimmichs Leistung auch deutlich besser, auch weil er auf Rechtsaußen dann gespielt hat und weil er, glaube ich, auch sich einfach auf seinen Stiefel konzentrieren konnte und keine große Führungsqualität mehr beweisen musste, sondern einfach Fußball gespielt hat. Und dabei habe ich jetzt halt einfach die Befürchtung, dass er jetzt wieder unter der Führungsspielerrolle sich ein bisschen erdrücken lässt und dann vielleicht seine Qualitäten als Spieler darunter leiden.
Verstehe ich, absolut. Aber ich denke, er wird eine ganz gute Arbeit leisten. Ich meine, er hatte jetzt einen extrem guten Einstand. 5-0 gegen Ungarn. Hat seine Rolle auch ganz gut gemacht. Ich meine, er war jetzt nicht der Manndecker von Szoboszlai, aber es gab zwei Aktionen, die ich im Kopf habe, wo Szoboszlai irgendwelche Tricksereien versucht hat und Kimmich hat ihn ganz cool gebremst. Kann natürlich auch sein, dass Kimmich jetzt gecheckt hat, okay, es kommen jetzt nicht mehr diese erfahrenere Spieler wie der Toni Kroos kurz zurück, weil die jetzt alle im Ruhestand sind. Mhm. Ich muss jetzt in diese Fußstapfen treten und es ist meine Aufgabe, das jetzt dementsprechend zu erfüllen. Also kann sein, dass er da auch ein bisschen einen Meinungswandel hatte.
Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Ich würde ihm auch wünschen, dass es diesmal klappt. Und ich würde ihm auch wünschen, dass ihn eben diese Rolle nicht erdrückt, sondern dass er sich weiter auf seinen Stiefel konzentriert. Andererseits haben wir es ja gerade auch schon gesagt, es gibt keine Alternative. Ja. Also das ist halt einfach Fakt jetzt gerade im aktuellen Kader. Ich glaube, wenn Goretzka, und das ist ein Punkt, den ich auch gerne noch ansprechen würde, wenn es einen Leon Goretzka von vor 3-4 Jahren gäbe in der Nationalmannschaft, dann wäre er auch noch ein Kandidat gewesen. Aber dadurch, dass es den gar nicht mehr gibt, also den Spieler gibt es ja scheinbar nicht mehr, ist er irgendwie so... Ist Kimmich dann die einzige Wahl geblieben, ja. Ganz ehrlich. Und deshalb ist er jetzt halt unser neuer Kapitän. Er ist nicht mein Kapitän.
Ich finde, Rüdiger hätte es auch noch machen können. Auch weißt du, ja, defensiver Spieler, erfahrener Spieler, aber nicht so viel Mileage im DFB-Trikot. Mhm. Er ist jetzt der zweite Captain, das heißt, wenn Kimmich mal verletzt ist, ist es Rüdiger. Ich denke, das ist eine ganz gute Verteilung. Und eben wegen dieser Symbiose zwischen Kimmich und Nagelsmann. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund war, dass er genommen wurde.
Ich finde es eigentlich noch spannend, weil du gerade eben noch die Prämisse genannt hast, oder du hast das Argument genannt, viele Bayern-Spieler beim DFB. Mhm. Wie viele standen gestern in der Startelf? Nicht nachschauen.
Kimmich.
Mhm. Und? Merkst du was?
Jetzt war's, gell?
Einer noch?
Ja. Warte, ganz kurz.
Kimmich?
Keiner hinten?
Nee. Mittelfeld?
Keiner von den beiden?
Jetzt überleg halt.
Warte, Havertz? Musiala, sorry.
Zwei. Also, das ist das. Bayern ist nicht mehr dieses Standing beim DFB. Das ist nicht mehr so der Fall. Es kam noch Pavlovic rein. Mhm. That's it. So, das war's an Bayern-Spielern. Und deshalb, man kann nicht mehr sagen, dass der DFB ein FC Bayern 2.0 ist. Ich habe vorhin auch nachgeschaut. Wenn mir es aufgefallen ist, bei der EM standen bei jedem Spiel mindestens 3 Bayern-Spieler in der Startelf. Eigentlich noch eher 4. Mhm. Weil immer Musiala, Sané, Kimmich und Neuer. Mhm. Sané jetzt gerade verletzt, Neuer weg. Nicht mehr so der Fall. Deshalb würde ich sagen, das Argument zählt eigentlich auch nicht mehr so ganz richtig. Aber bleiben wir bei dem Bayern-Spiel, wir haben es gerade schon gesagt, Kausa Goretzka. Was ist jetzt mit dem Typ eigentlich? Ich kriege ja auch als Nicht-Bayern-Fan gar nichts mehr mit von dem. Also wo ist der noch bei Bayern?
Er ist noch bei FC Bayern und ich glaube, die Bayern haben ja versucht, ihn so ein bisschen so rauszubitten im Sinne von, hey, wenn ein gutes Angebot für dich kommt, dann nehmen wir das an, nimm du das auch an. Weißt du, es gab jetzt vor 2 Tagen noch die Spekulation mit Galatasaray, hat er auch abgelehnt, weil er meint, er kämpft um seine Position, aber ihm wurde schon deutlich gesagt, dass er nicht mehr so ganz in die Pläne passt. Und ich habe es mit einem Kumpel besprochen in Köln, der gesagt hat, er glaubt nicht, dass Goretzka als Spieler schlechter wurde als das, was er war. Er ist ja nach wie vor ein guter Spieler. Nur der Spielertypus Goretzka wird nicht mehr gebraucht, dieser Box-to-Box-Spieler. Das Spiel vom FC Bayern und von der deutschen Nationalmannschaft hat sich einfach geändert, dass du diesen Typ, der hinten die Bälle nimmt, bis nach vorne trägt oder auch mal mit dem Kopfball vorne gefährlich wird, dass der nicht mehr so gebraucht wird.
Aber ist das nicht eine Art von Pascal Groß?
Nee, Pascal Groß würde ich nicht mit Goretzka vergleichen. Ich finde, Pascal Groß macht in dem Sinne seine Aufgaben viel defensiver. Also ich denke, wenn wir jetzt Pascal Groß und Goretzka könnten sich ergänzen. Wenn sie nebeneinander spielen würden, dann würde Goretzka eine offensivere Rolle einnehmen als Pascal Groß.
Und du siehst aber auch keine Ergänzung zwischen Andrich und Goretzka.
Ich finde einfach, Goretzka hat in dem System, was jetzt Nagelsmann aufbaut und was von Kompany aufgebaut wird, keine Rolle mehr. Das hat man bei Tuchel schon ein bisschen gesehen, dass er so ein bisschen in die zweite Reihe gerutscht und es wird einfach so weitergehen, weil dieser Spielertypus, kannst du im Weltfußball, wenn du jetzt an Box-to-Box denkst, an einen Spieler denken, der diese Rolle so ausfüllt?
Franz Beckenbauer.
Genau, korrekt. Ja, so, keine Ahnung, Claude Makélélé hat das mal gemacht oder so Thorsten Frings, aber... So
das ist ein vergangenes Spielertyp, genau. Ich verstehe das schon, ja. Aber wenn ich jetzt an Goretzka denke, dann ich erinnere mich halt an diese Corona-Saison zurück, wo auf einmal halt aussieht wie Hulk Hogan und hier in der Champions League den Titel geholt hat mit Bayern, so, wo der ja wirklich eine tragende Rolle gespielt hat. Und das ist ja gerade mal 3 Jahre her. Also was ist denn in der Zwischenzeit passiert, dass der scheinbar nicht mehr gebraucht wird und stattdessen dann Pavlovic bei Bayern spielt?
Ja, weil eben Pavlovic eine andere Rolle einnimmt, weißt du? Das ist ein anderer Spielertypus. Und Goretzka, keine Ahnung, es gibt hunderte Filme, wo man über irgendwelche ältere Menschen spricht, dessen Rolle nicht mehr gebraucht wird. Und ich glaube, er ist halt leider an diesem Punkt angelangt, wo seine Art und Weise zu kicken nicht mehr gebraucht wird.
Siehst du ein Comeback bei Bayern, Goretzka? Glaubst du, der kriegt nochmal eine Chance? Oder glaubst du, der wird im Winter gehen?
Ich glaube, er macht die Saison noch durch.
Die ganze?
Ich glaube, er macht die ganze Saison noch durch. Wir müssen, also man muss bedenken, Bayern spielt extrem viel. DFB-Pokal, Bundesliga und diese verlängerte Champions League. Plus nächstes Jahr geht diese Club-Weltmeisterschaft los mit den vielen Runden. Mhm. Man wird viel Rotation in der Mannschaft brauchen und dafür ist Kreuz ganz gut.
Ja, der darf dann gegen Al-Hilal spielen. Oder wie?
Genau. Ja. Super. Mega geil. Ja, oder kann er so DFB-Pokal zweite Runde? Obwohl, zweite Runde wäre jetzt gar nicht so schlecht. Bayern ist die letzten 2 Jahre nicht über die zweite Runde rausgekommen.
Ja, das ist also Kasia Goretzka auf jeden Fall eine spannende Nummer. Abschließende Frage, Hannes. Was halten wir denn jetzt eigentlich vom DFB? Also wie schätzt du es jetzt gerade gesagt, so ein erstes Spiel post-EM? Es ist der zweite Umbruch innerhalb von kürzester Zeit. Wir hatten ja vor der EM einen Umbruch. Jetzt haben wir wieder einen Umbruch, weil die großen Führungsspieler weg sind. Was war jetzt denn insgesamt dein Eindruck vom DFB im ersten Spiel nach dem zweiten Umbruch?
Extrem positiv. Ich weiß noch, Noah und du, ihr habt gemeint, das kommt für euch ein bisschen zu schnell. Das hat auch gestern der Kommentator gesagt. Zum einen zur Einführung, irgendwie so 64 Tage nach der EM, gibt schon diese neue Mannschaft. Aber ich denke, der Auftritt ist gelungen. Ich denke, es gelingt auch dieser Mannschaft, die Fans wieder mitzuziehen. Weißt du, ich glaube, es gab so 5 Jahre, wo sich wirklich niemand um ein DFB-Spiel geschert hat. Mhm. Aber ich denke, diese Zeiten sind vorbei. Und ich bin extrem gespannt auf das, was noch kommt. Aber ich würde sagen, für die Einführung war es eine sehr positive Erkenntnis, die ich gestern hatte.
Ja, ich finde, du sagst es gerade richtig. Das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Das habe ich ein bisschen verschwitzt. Es kommt viel zu früh. Mhm. Viel zu früh. Die Leute, lass doch die Leute jetzt erstmal wieder Clubfußball. Lass doch die Leute jetzt erstmal wieder Bundesliga, zweite Liga. Ich meine, nächste Woche fängt die Champions League sogar schon wieder an. Das ist doch... Irgendwann muss man nochmal merken, dass die Leute, also wir sind, ich liebe Fußball schauen, wirklich, aber ich bin so fußballsatt, ich bin so übersättigt mit diesem Scheiß, ich kann es auch irgendwann nicht mehr sehen und deshalb, ich habe viel, viel darüber gelesen, über jetzt die schnelle Länderspielpause in der neuen Saison und es haben echt wirklich viele Sportjournalisten gesagt, dass es einfach zu früh ist, dass es jedes Jahr gibt im September diese Länderspielpause und es ist jedes Jahr zu früh. Warum gibst du uns denn nicht wenigstens bis Oktober? Im Oktober haben wir schon wieder eine Länderspielpause. Und wir denken, es ist doch okay, fahr doch runter, so, lass doch einfach erstmal die Vereine spielen. Deshalb, ich bin nach wie vor kein Fan der Nations League.
Die Nations League ist eh nur ein Halbexperiment von der UEFA, um Freundschaftsspiele attraktiver zu machen. Von der UEFA.
Nations League ist UEFA.
Ist UEFA, ja. Ja. Dadurch, dass Cristiano Ronaldo die mal gewonnen hat, bin ich ein großer Fan von der UEFA. Spaß.
Wer hat denn letztes Jahr die Nations League gewonnen?
Frankreich.
Falsch.
Spanien?
Ja.
Stimmt.
Wer davor?
Frankreich.
Könnte ich dir jetzt gar nicht
sagen. Das war Frankreich, ja. Genau, bis jetzt waren die Gewinner Portugal, Frankreich, Spanien. Es ist ein dummes Ding, aber Gegenargument von im Sinne von, das kommt zu früh. Die Premier League hat 2 Wochen vor der Bundesliga angefangen. Warum können die Spieler nicht früh aus dem Sommerurlaub zurückgepfiffen werden?
Ja gut, die Premier League spielt ja auch die Weihnachtsferien durch.
Sollten die Bundesliga auch?
Ja, also voll geil.
Ganz kurz, das ist brutal geil. Du chillst am Weihnachten zu Hause und guckst Premier League, ist schon sehr nice.
Ich finde es schon auch immer nice, aber ich denke mir schon auch immer, die armen Spieler, ey, das ist schon echt bitter. Ich weiß noch, Harry Kane, als er zu Bayern kam, hat auch irgendwie kurz vor der Winterpause so irgendwie erzählt, dass er halt rumschnackt mit seinen Friends, die in der Premier League noch zocken und sagt so, ja, ich gehe jetzt Urlaub, ich fahre jetzt Weihnachten mit meiner Familie und ihr dürft da weiterkicken. Also ich glaube, das ist schon besser so. Ich finde, man darf auch echt immer nicht vergessen, dass es Menschen sind, die auch wirklich mal, die wollen doch auch mal Weihnachten feiern, die wollen doch auch mal Pause machen. Und wenn ihr jetzt als Spieler, angenommen, Harry Kane, also der hat ja wirklich eine lange EM gespielt zum Beispiel und das, also der will doch auch mal Pause machen. Du musst doch diesem Körper auch mal Zeit zur Erholung geben. Ich meine, das sind ja wirklich hochfunktionelle menschliche Maschinen. Du musst die doch auch mal runterfahren lassen. Und das ist schon, also ich finde es absurd. Deshalb, also, kein Fan der Nations League. Mir ging es viel zu schnell. Andererseits muss ich sagen, Chapeau. Ich finde es krass. Bis vor einem halben Jahr, war Ungarn noch Angstgegner. Wir haben uns immer schlecht angestellt gegen Ungarn. Und jetzt auf einmal zack, 5-0. Und ich habe es zu dir gestern Abend noch gesagt. Ich finde es geil, dass Deutschland einfach mal wieder so ein Freundschafts-Testspiel, Nations League, you name it, einfach mal wieder überlegen gewinnt.
Ja.
Letztes Jahr hätten wir das Spiel noch irgendwie mit Ach und Krach 2-1 gewonnen oder 3-2 verloren oder 2-2 und es wäre ein Ballgeschiebe gewesen. So, diesmal war von Anfang an klar, Ungarn hatten die eine Torchance?
Ich würde sagen, nicht einen Hauch einer Chance. Es gab so einen Schuss, den Ter Stegen ganz gut pariert hat. Aber ansonsten haben allen voran Wirtz und Musiala echt gezaubert. Und bei denen, also wir haben jetzt über die nicht gesprochen, weil was willst du über die noch sagen? Weil es war einfach geil, geilen Fußball, die kombinieren ganz gut. Ja. Hat extrem Bock gemacht, denen zuzugucken. Das gibt mir so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen jetzt sehr, sehr, sehr geforst ist, so ein bisschen Poldi-Schweini-Vibes 2006, 2007, weißt du, wo sie noch die jungen Krawallmacher waren vom DFB und Freundschaft.
Ich finde es geil, wenn man sagt, das ist immer so kultig. Mhm. Und ich habe jetzt kürzlich erst die Biografie gelesen von Schweinsteiger, geschrieben von Martin Suter.
Einer von uns.
Genau. Ich habe es jetzt gelesen, ich habe mich erbarmt. Ich habe sozusagen den sportjournalistischen Auftrag dahinter gesehen, dass ich es lesen sollte. Und das war witzig, weil er hat sich darüber aufgeregt. Am Anfang fand er das cool und er hat gesagt, irgendwann war es nur noch nervig, weil er nur noch als Schweini gesehen wurde und auch nie einfach, er war immer der Schweini, das hat ihn genervt, weil er war der Basti oder der Schweinsteiger oder der Bastian, aber nicht der Schweini und er wurde immer nur als Teil von diesem Duo gesehen, Schweini und Poldi, was ihn scheinbar auch krass genervt hat, deshalb finde ich die ganzen, was gab es alles für Namen? Wursiala oder was?
Wursiala und keine Ahnung, wenn du jetzt auf Vereinsebene gehst, Robbery. Und Bayern hat auch eine Zeit, weißt du, wer Coco ist? Mhm. Coco ist Douglas Costa und Kingsley Coman. Coco. Oh Gott.
Ja, nee, auf jeden Fall, das, also zurück zu dem Thema, vielleicht muss man die Leute auch nicht immer in so kultige Duos stecken. Vielleicht sollte man auch mal die Spiele einzeln betrachten und deshalb finde ich es gerade auch so geil, dass die bei zwei verschiedenen Vereinen spielen. Also das ist ein Duo, das kommt so beim DFB ganz gut auf, die harmonieren ganz gut, die haben auch schon gesagt, dass sie sich gut verstehen, aber man kann es ja auch einfach mal dabei lassen.
Genau, also ich finde es geil, dass die sich untereinander auch gut verstehen. Also beide haben gesagt, es macht Bock, mit dem anderen zu kicken, auch wenn es ein super ähnlicher Spielertypus ist und ich glaube, das hat Nagelsmann ganz gut gelöst, dass die eben sich nicht in die Quere kommen, sondern sich eher ergänzen, obwohl sie so ähnliche Spielertypen sind.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was jetzt passiert gegen die Niederlande, gegen Holland. Wir machen erst wieder nächste Woche weiter und wir werden nicht mehr über das DFB-Spiel sprechen, über das Holland-Spiel.
Vielleicht ganz, also wenn sie richtig auf die Fresse fallen oder brutal
überzeugen. Also wenn irgendwas Spektakuläres passiert, werden wir auf jeden Fall drüber reden, aber eigentlich eher nicht, weil es steht wieder Wichtigeres an. Bundesliga-Spieltag, Premier League-Spieltag, whatever, you name it, es steht wieder vor der Tür. Und wie vor zwei Wochen, unsere neue Rubrik, das Match of the Week, unsere Empfehlung, auf welches Spiel in der Bundesliga freuen wir uns denn besonders? Oder vielleicht müssen wir uns auch gar nicht auf Bundesliga beschränken.
Wir können es auch
in Zukunft international. Ja. Also ich weiß nicht, was du jetzt heute mitgebracht hast, aber wenn ich mir gerade so den Bundesliga-Spieltag angucke, der nächste Spieltag gibt jetzt nicht ganz so viel her, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Hannes, was ist denn dein Match of the Week für kommende Woche? Welches Spiel sollten unsere Hörerinnen und Hörer am Wochenende auf jeden Fall sehen?
Wenn wir es schon international machen, gibt es natürlich einen Klassiker. Das ist leider noch ein bisschen weiter vor. Warte, lass mich gucken, ob das passt. Doch, das passt. Nächste Woche, am Sonntag, gibt es das Nord-London-Derby, nämlich Arsenal gegen Tottenham.
Stark.
Das kann man sich auf jeden Fall geben.
Das ist geil.
Ja, Tottenham-Arsenal.
Auch wenn Arsenal klar als Favorit eher reingeht ins Spiel, oder?
Ja, nicht unbedingt.
Die sind ja schon sehr souverän.
Das hört sich dumm an, aber du sagst immer so, Pokal und Derbys haben ihre eigenen Regeln und das ist schon ein Derby. Stimmt. Also wir haben ja letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, was ein Derby ist.
Ja.
Und unter dem Coach Posts, ich kann den Namen nicht, Big Ange Castagoglu,
wie heißt der? Kannst du ja auch nicht sagen.
Genau, Big Ange, hat Tottenham echt eine ganz gute Entwicklung gemacht. Ja. Mikel Arteta und Arsenal sind auch interessant. Arsenal ist der Favorit, aber ich sage, es wird ein geiles 2-2. Deswegen für alle Fußballliebhaber, nächsten Sonntag Arsenal gegen Tottenham ist meine Empfehlung für das Wochenende.
Stark, tatsächlich eine gute Empfehlung. Meine Empfehlung geht Richtung Freitagabend 20.30 Uhr in den Signal Iduna Park. Dortmund empfängt Heidenheim, ist der erste Härtetest für Heidenheim, die ja eigentlich wirklich gerade die Mannschaft der Stunde ist. Also, aber man muss halt auch sagen, dass die ersten zwei Spieltage mit Pauli und Bochum Augsburg, pardon, machbarere Gegner hatten und jetzt eben mit Dortmund eben der erste Härtetest, auch dann noch auswärts, Signal Iduna Park Freitagabend, das kann ziemlich eklig werden, aber ich bin irgendwie guter Dinge. Ich habe irgendwie das Gefühl, Heidenheim sorgt für eine Überraschung, deshalb, falls ihr in den Genuss kommt, ein The Zone-Abo zu besitzen, Schaut da mal rein und guckt, was die Truppe um Frank Schmidt so anstellt am Freitagabend. Wir beide, wir hören, sehen, quatschen wieder nächste Woche. Dann werde ich in Ulm sein.
Oh, sehr schön.
Genau, und du bist in Berlin, oder?
Ich bin in Berlin und ich habe noch den MJ im Schlepptau, weil am Sonntag gehe ich ja ins Stadion. Ich schaue mir ja die Hertha und Düsseldorf an.
Na, vielleicht können wir davon
ein bisschen berichten. Können wir vielleicht auch eine Minute drüber sprechen.
Ja, können wir auch mal. Ich bin am Wochenende auch im Stadion, auch zweite Liga, Ulm gegen Nürnberg.
Sehr geil.
Also Heimspiel der Ulmer Spatzen.
Es ist das zweite Mal, dass du Nürnberg ziehst diese Saison, oder?
Ja, korrekt. Ja. Geil. Ja, ja, erst Nürnberg gegen Schalke und jetzt Ulm gegen Nürnberg. Aber was soll ich machen? Das ist. Ich wollte Miro unbedingt nochmal sehen.
Ich wollte gerade sagen, dein Idol Markus Söder mag die auch sehr. Ja, deswegen ja. Reißt du dem einfach nach.
Stark. Also wir werden auf jeden Fall nächste Woche berichten. Brian wird auf jeden Fall aus Florenz berichten. Und dann dürft ihr euch auf eine wunderbare Folge freuen. Schaltet ein, schaltet unsere Spiele ein, die wir euch empfohlen haben. Und danke fürs Zuhören.
Und tippen nicht vergessen.
Oh, stimmt.
Einige von euch haben es schon ein bisschen schweifen lassen. Aber bitte, wir bitten euch an der Stelle, es sind echt viele Leute dabei. Kultnamen sind wieder am Start.
Tippen.
Wer war dieses, die Tippspielerin, von der wir nicht wussten? Bonnie tippt. Tipp wieder. Der erste Spieltag war brutal stark.
Den haben wir verloren. Den haben wir verloren. Das lassen wir gut sein. Also, ihr lieben Leute, macht bei Kicktipp mit, folgt uns auf Instagram, bewertet den Podcast und ansonsten bis nächste Woche. Hannes, danke dir. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao.